Ein Mensch mit Diabetes mellitus hat ein circa zu immer zweifach höheres Risiko.
Dann kann man da richtig wie beim Quartett spielen, wer hat den niedrigeren Risikowert. Also der Grundsatz all unserer Therapie ist immer ein gesunder Lebensstil.
Auch wenn es schwer ist, ja, jeder Mensch nimmt ab, wenn das Gleichgewicht entsprechend eben angepasst ist.
Schatzkiste Prävention, der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wo immer Sie uns diesmal nicht zuschauen, sondern zuhören. Mein Name ist Dirk Müller-Wieland, ich bin Hormon- und Stoffwechselmediziner vom Universitätsklinikum in Aachen und freue mich ganz besonders, Sie heute mit Frau Dr. Julia Brandz begrüßen zu dürfen, und zwar zu einer Podcast-Sendung mit dem direkten Ziel: Was können wir tun zur Vermeidung von Herz-Kreislauf-Störungen bei Menschen mit Diabetes mellitus und warum wir das überhaupt machen sollten? Dieser Podcast ist im Rahmen einer Veranstaltung bzw. Programms der DACH, das ist die Deutsch-Österreichische Schweizer Gesellschaft zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und nun freue ich mich, Ihnen einmal das Mikrofon an Frau Dr. Brandz zu geben, die bei uns in der Funktion einer Oberärztin die Ambulanz für Fettstoffwechselstörungen leitet und auch einige Jahre in London gewesen ist. Vielleicht, Julia, kannst du auch erzählen, ist London wirklich so spannend, wie es heißt?
Hallo, lieber Dirk, vielen Dank. Ja, natürlich ist London so spannend, wie man sich das vorstellt. Trotzdem ist Aachen so schön, dass ich wieder zurückkommen wollte. Und genau, ich freue mich total und ich würde gerne mit dir direkt einsteigen, weil ich glaube, dass du als Diabetologe, das heißt als Spezialist für die, wie du schon gesagt hast, für den Stoffwechsel und die Hormonstoffwechsel, insbesondere bei Patienten mit Zuckererkrankung, da wollte ich dich fragen, wie würdest du denn eigentlich beschreiben, was ist denn eigentlich das Herz-Kreislauf-Risiko? Was meinen wir denn bei diesen Patienten damit? Also ich meine irgendwie den Betroffenen ist klar, die gehen regelmäßig zum Augenarzt, die lassen ihre Füße regelmäßig untersuchen. Aber was machen wir jetzt mit dem Herz-Kreislauf-System?
Gern, Julia. Bei Menschen mit Diabetes mellitus, was die Gefäße angeht, haben wir ja ein, ich sage es mal, diabetesbezogenes, spezifisches Risiko für die Veränderung in den kleinen Gefäßen, wie in der Augennetzhaut, wie in der Niere. Darauf kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen. Und unter anderem ja auch, was unter anderem Nervenschmerzen machen kann, wir nennen das die Neuropathie. Ein wesentlicher Punkt aber, der eben nicht diabetespezifisch ist, aber bei den Menschen mit Diabetes mellitus in aller Regel, wir nennen das mal eine Daumenregel, zweifach höher ist, das ist eben auch das Risiko für die größeren Gefäße. Was heißt das? Die Komplikation der größeren Gefäße geht dahingehend, wo die Durchblutung ist, also das Risiko für Schlaganfall, das Risiko für Herzinfarkt, das Risiko für eine sogenannte arterielle Verschlusskrankheit oder auch Schaufensterkrankheit bekannt. Aber was wir in den letzten Jahren auch gelernt haben, auch die Herzschwäche trifft häufiger und frühzeitiger auf bei Menschen mit Diabetes mellitus. Genauso das Flimmern der kleinen Kammern, das heißt das Vorflimmern, ist ebenfalls häufig. Also insgesamt, und das ist eine Daumenregel, was immer das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, ein Mensch mit Diabetes mellitus hat ein circa zu immer zweifach höheres Risiko, aber die Dinge treten auch häufiger auf und deswegen müssen wir auch frühzeitig und regelmäßig danach fahnden bzw. Ausschau halten. Dann vielleicht doch noch von Interesse, Herr Julia, fand ich eine große Studie sehr interessant. Es geht ja auch letztlich darum, wie ist denn die Lebenszeit? Denn wir sagen auch von der Deutschen Diabetesgesellschaft, das eigentliche Ziel bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ist natürlich, die Lebenszeit zu normalisieren bei guter Lebensqualität. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Lebenszeit bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 im Alter von 60 Jahren im Mittel um 6 Jahre, aber eben wenn ein Herzinfarkt bereits aufgetreten ist, nochmal im Vergleich zu den Menschen ohne Diabetes mellitus immerhin um 12 Jahre verkürzt ist. Und aus meiner Sicht, Julia, unterhalten wir uns heute mit den Zuhörern und Zuhörern, um eben auch das zu minimieren. Was muss man tun, was muss man wissen?
Super, vielen Dank. Aber sag mal, also wie sollen wir denn da jetzt ganz konkret vorgehen? Hast du vielleicht ein Beispiel, was wir mal durchgehen könnten?
Gerne. Also gerade heute Morgen in der Sprechstunde hatte ich einen Patienten, den ich natürlich jetzt, der Vorname ist ein anderer, also anonym vorstelle. Er ist Erich, er ist 62 Jahre alt, fährt Taxi und hat seit 6 Jahren Typ 2 Diabetes, wie er mir berichtet hat. Und er kämpft mit Bluthochdruck. Er sagt, er hat eine Fettstoffwechselstörung, er hat ein Übergewicht. Und seine aktuellen Medikamente zielen auch darauf ab, also er nimmt auch Medikamente, um diese Probleme anzugehen. Und seine Laborwerte, die er mitgebracht hat, zeigen erhöhte Blutzucker- und Fettwerte. Und sogar, das werden wir, glaube ich, auch noch adressieren, was wir darunter verstehen, eine beginnende Nierenschädigung. So, und deswegen, Julia, habe ich dir mal die Werte mitgebracht. Und wollte dich einfach fragen, was aus deiner Sicht können wir für Erich tun? Du wirst natürlich die Themen einmal konkret vorstellen.
Okay, klasse. Also ich sehe hier von dem, was du mir mitgebracht hast, Erich hat einen Blutdruck von 139 zu 82. Das ist erstmal nicht per se extrem schlecht, aber das kann man besser machen. Das ist noch nicht ganz optimal. Was empfehlen unsere Leitlinien? Die sprechen erstmal davon, der Blutdruck ist erhöht, wenn die Werte über 140 liegen mit dem oberen Wert. Aber Zielblutdruck wäre eigentlich alles unter 130 zu 80. Und deswegen wäre ich jetzt mit einem Blutdruck von 139 zu 82 noch nicht ganz zufrieden. Also da könnten wir zum Beispiel noch ein bisschen was besser machen. Dann sehe ich als nächstes deinen Langzeitzuckerwert, das ist ja der HbA1c, der liegt bei 7,6%. Das ist insgesamt auch leicht erhöht, aber da kommt es auch immer auf den individuellen Wert an, den der Erich festgelegt hat zusammen mit seinem Diabetologen. Also je nachdem, was er für einen Zielwert festgelegt hat, ich finde ihn insgesamt aus herz-kreislauf-technischer Sicht, könnte er noch niedriger sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Spezialthema, das Cholesterin und die anderen Blutfettwerte. Da sehen wir erstmal, dass die sogenannten Triglyceride, die sind bei Erich hoch. Triglyceride, das sind eigentlich die eine Kategorie im Blut, die sogenannten Neutralfette. Und das sind die Fette, die am besten man eigentlich über die Ernährung steuert und die ganz typischerweise bei den Patienten mit Diabetes mellitus auch erhöht sind. Bei ihm liegen sie bei 345 Milligramm pro Deziliter. Normal wäre alles kleiner 150 Milligramm pro Deziliter. Jetzt geht es weiter mit dem Cholesterin. Und da kennen wir ja das schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin. Das ist für diesen Patienten eigentlich auch etwas erhöht. Erich hat ein LDL-Cholesterin von 101 Milligramm pro Deziliter. Und sein in Anführungsstrichen gutes Cholesterin, das HDL-Cholesterin, ist vergleichsweise niedrig mit 31 Milligramm pro Deziliter. Also wir haben eigentlich drei Punkte, wo wir schon mal was tun könnten oder wo er noch nicht ganz optimal eingestellt ist, beim Blutdruck, beim Langzeitzucker und auch bei den Blutfetten. Das hattest du ja auch schon gesagt, er nimmt auch schon Medikamente dafür. Wenn wir jetzt noch weiter gucken hier auf dem Laborzettel, sehen wir, dass er außerdem, sage ich mal, so eine Nierenfunktionseinschränkung hat. Also die Filtration der Nieren, die funktioniert nicht ganz so, wie wir uns das wünschen. Da hat er die sogenannte EGFR, liegt bei 72. Also was würde ich jetzt erstmal grundsätzlich schlussfolgern? Erich hat leider aufgrund seines Diabetes und aber auch zusätzlich aufgrund der anderen Risikofaktoren, weil dann schon deutlich erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko.
Kann ich dich dazu einmal ganz konkret fragen, weil war ja auch heute Morgen das Thema. Ich habe Erich gefragt, also er weiß nichts und hat auch keine Symptomatik für eine früher stattgehabten Herzinfarkt oder für eine Durchblutungsstörung des Herzens, wie so ein Druck- oder Engegefühl im Thoraxbereich. Er hat keine Zeichen für eine zum Beispiel Herzschwäche wie Luftnot und oder eben auch eine Schwellung der Beine, gerade zum Abend hin, lageabhängig. Das alles hat der Patient nicht. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ja, du sagst, er hat ein hohes Risiko, aber er hat erstmal keine kardiovaskuläre Manifestation, also bestehenden. Und jetzt ist ja mal das Thema, wie wir das Risiko einschätzen. Und du hast gesagt, das ist erhöht. Und danach richten hier sich natürlich auch ein bisschen die Zielwerte oder die Therapievorgaben für die drei Punkte, die du genannt hast. Wie schätzt du jetzt das Risiko ein? Also ich sage jetzt mal, ich höre immer, ja, mit klinischer Erfahrung, der wird ein höheres Risiko haben. Aber gibt es da bessere Tools? Was sollte der Patient vielleicht auch seinen behandelnden Arzt fragen?
Ja, super, auf jeden Fall. Also genau, ich habe so lapidar gesagt, er hat ein erhöhtes Risiko. Eigentlich müsste man jetzt hingehen, nicht eigentlich, sondern man geht in der klinischen Praxis jetzt hin als Arzt, nimmt all die Werte, die wir gerade einmal durchgesprochen haben und fügt die in einen sogenannten Risikokalkulator ein. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Tool, was uns zur Verfügung steht, in dem wir anhand dieser Werte, die wir erheben, bestimmen können, ob ein gewisses Gesundheitsproblem, in unserem Fall die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, innerhalb eines ganz konkreten Zeitabschnittes auftreten. Das kann entweder die verbleibende Lebenszeit sein. Wir benutzen aber gerade in der Kardiologie am häufigsten die nächsten 10 Jahre. Und dann wird das Risiko in Prozent angegeben. Also wir sagen dann, wie hoch in Prozent ist das Risiko meines Patienten anhand der paar Werte, die ich gerade erhoben habe, innerhalb der nächsten 10 Jahre einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung der Beine zu entwickeln. Und das ist eigentlich das, woran wir uns auch in der klinischen Praxis orientieren, wenn wir dann festlegen, wie sollten unsere Zielwerte sein. Bei den Patienten mit Diabetes haben wir einen ganz spezifischen Risikokalkulator. Da sind wir sehr froh drüber, denn da gab es lange Zeit nichts. Da galt nur das, was du eingangs gesagt hast. Patienten mit Diabetes haben ein doppelt so hohes Risiko wie der Rest der Bevölkerung. Jetzt wissen wir, dank dem Score 2 Diabetes, können wir das auf das 10-Jahres-Risiko der Patienten einschätzen. Was macht den Score 2 Diabetes aus? Eigentlich genau das, was im Namen drinsteckt. Er bezieht spezielle Parameter oder Werte mit ein, die ausschließlich Patienten mit Diabetes mellitus betreffen. Das bedeutet zum einen, seit wann besteht der Diabetes? Das bedeutet zum anderen aber auch, wie ist die Blutzuckereinstellung? Das lesen wir wieder am Langzeitzucker ab. Und das betrifft auch zum Beispiel die Nierenfunktion. Und wenn wir jetzt mal hier an dem Beispiel von Erich jetzt einfach mal den Score 2 Diabetes ausrechnen, dann kommen wir auf eine ganz konkrete Zahl, 14,8%. Und 14,8%, das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeit für den Patienten. Aber das ist für uns schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 10 Jahren Probleme zu entwickeln. Und da würden wir jetzt auf jeden Fall therapieren.
Kann ich einmal ganz kurz fragen, Julia, jetzt so Score und Geheimnis der Ärzte. Und letztlich nehme ich mein Handy und gebe den ein. Und ich sage mal, fast alle meiner Patienten haben auch ein Handy. Ist das Magie oder kann der Patient das selber, der Betroffene, auch eingeben? Wie kommt man an Score 2 Diabetes als Taxifahrerin?
Also im Moment kommt man an den Score 2 Diabetes über die App der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Die kann man runterladen. Da gibt es in jedem App Store gibt es die ESC Cardiovascular Disease Risk App. So heißt die. Das funktioniert dann auch alles nur erstmal im Moment noch auf Englisch. Aber da kann man dann all seine Werte eingeben und das Erste, was man macht, ist sowieso einmal festlegen, wo wohne ich denn gerade? Das ist nämlich auch wichtig, wenn wir über Risiko sprechen. Das ist aber, glaube ich, für uns interessanter als für den einzelnen Patienten an sich.
Genau. Kostet das was?
Das ist frei. Das ist frei, das kann jeder machen und ich glaube, es ist auch irgendwie ganz witzig, wenn man abends mit der Familie mal zusammensitzt und alle, dann kann man da richtig wie beim Quartett spielen, wer hat den niedrigeren Risikowert.
Prima. jetzt haben wir gesehen, dass der, jetzt hat er ein Score-2-Diabetes, 14,8%. Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass er so eine beginnende Funktionseinschränkung der Niere hat. Welchen Wert soll der Patient wissen, um seine Nierenfunktion und sein Risiko einschätzen zu können? Nur die Funktion, also die sogenannte EGFR, danach kann der Patient ja auch den Arzt fragen oder noch mehr?
Ja, Dirk, ich weiß, das ist jetzt die Fangfrage vom Diabetologen an den Herzarzt, weil ihr in der Diabetologie habt das schon ewig gemacht. Ihr guckt nämlich nach der Eiweißausscheidung im Urin. Und das ist natürlich clever, weil was das eine macht, ist eben die Niere filtriert. Und wenn die Niere aber einen Schaden hat, dann scheidet sie Eiweiß mit aus. Und den können wir wunderbar im Urin nachweisen. Und das hat dann eine entsprechende Behandlungsfolge. Aber ich glaube, dass da kennst du dich am besten mit aus. Da stehen uns ja im Moment vor allem diese ominösen SGLT2-Inhibitoren zur Verfügung, also eine spezielle Medikamentenklasse. Aber vielleicht kannst du da mehr sagen, was aus diabetologischer Sicht, was man für den Patienten noch tun könnte.
Ja, gern. Vielleicht auch noch, vielleicht einmal die Ergänzung, auch die Albuminausscheidung im Urin. Natürlich ist es ein direkter Hinweis, dass ein Nierenschaden vorliegt und zwar völlig unabhängig auch von der Funktionsleistung. Also deswegen müssen wir zwei Werte wissen. Die Funktion, das ist die sogenannte EGFR, aber eben auch den Schaden und den finden wir über die Albuminurie. Entweder das eine oder das andere oder natürlich beides, das ist ein Hinweis für einen chronischen Nierenschaden bzw. Funktionsstörung. Also Albuminurie. Zweitens ist die Eiweißausscheidung, das ist das Albumin. Im Urin ist aber nicht nur ein Hinweis für ein erhöhtes Nierenrisiko, sondern interessanterweise, weil auch ein Indikator oder Hinweis für ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko und auch Gesamtsterblichkeit. Also ab morgen wollen Sie Ihren Wert wissen. Next. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, dass man ein Interesse befriedigt hat, wenn man den Wert hat, sondern wir haben jetzt auch ganz klare Empfehlungen. Nicht nur seitens der Diabetologen, auch seitens der Kardiologen und auch seitens der Nephrologen. Und wir sind uns da alle in allen Fachgesellschaften über die Spezifika hinaus absolut einig. Das heißt, unabhängig vom derzeitigen Stoffwechselwert für Blutzucker und oder HbA1c sollte der Betroffene mit einer chronischen Nierenfunktionsstörung ganz klar einen sogenannten SGLT2-Hemmer bekommen, weil in großen Studien gezeigt ist, dass eine Nephroprotektion vorliegt und das gilt zusätzlich zu der Basistherapie bei einer Nephropathie, wie zum Beispiel die RAS-Blockade, das sind sozusagen ACE-Hämmer, das kann Ihnen der Hausarzt deutlich sagen. Und interessant ist ja, dass auch die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten oder Spritzen, zumindest eines ist jetzt, die werden weiter in den Studien untersucht, die haben gezeigt, dass sie bei Menschen mit Diabetes mellitus auch das Fortschreiten dieser Eiweißausscheidung reduzieren und jetzt in der großen und neuen Studien auch die weiteren auch klinischen Endpunkte reduzieren. Das heißt, es ist im Moment dann auch ganz klar die Empfehlung, einmal die Basistherapie und gegebenenfalls dies auch jetzt zur Optimierung, gerade bei einer stärkeren Eiweißausscheidung hinzuzusetzen. Und auch vollständigkeitshalber, Julia, wenn ich das noch erwähnen darf, auch wenn es ein schwieriges Wort ist, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes und Albuminurie gibt es auch eine klare Empfehlung für eine Substanzklasse, die nennen wir die nicht-steroidalen NS, abgekürzt Mineralrezeptorantagonisten. Da gibt es nur ein Molekül bis jetzt oder eine Substanz, das ist Finerenon. Und das hat auch die klare Indikation bei Typ 2 Diabetes und Albuminurie. Warum? Weil auch das in großen Studien gezeigt worden ist, nicht nur das Risiko für Nierenendschaden reduziert, sondern auch die das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen reduziert. Deswegen viel Bewegung im Moment, aber die Bewegung kann man natürlich nur initiieren, wenn man am Eingang den Wert weiß. Deswegen beim nächsten Mal beim Hausarzt, wenn Sie ein Mensch mit Diabetes mellitus sind, fragen Sie nach dem Albuminwert.
Dirk, du hast ja gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast eben ganz kurz diese Spritzentherapie angesprochen. Jetzt wollte ich dich aber nochmal fragen, eigentlich ist das Spitzentherapie beim Diabetes, das ist doch dein Insulin, oder? Oder was ist das? Also ist das das Gleiche?
Genau. Bisher war es immer so, dass natürlich alle blutzuckersenkenden Medikamente, wenn sie gespritzt werden, im Wesentlichen Insulin sind. Jetzt wissen wir aber eben auch, dass andere neue Therapeutika, gerade wenn sie ein Eiweißmolekül sind, in aller Regel gespritzt werden. Deswegen sind die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten, ja, es kommen auch die ersten Präparate in oraler Verfügbarkeit auf den Markt, aber es sind Spritzen. Und ähnlich wie auch viele neue Substanzen in der Medizin, die ganz spezifisch einzelne Eiweißmoleküle adressieren, das sind so Antikörpertherapien, auch die werden ja gespritzt. Also es ist nicht mehr nur Insulin, sondern eben viele neue Medikamente kann man subkutan spritzen. So auch die GLP-1-Rezeptoragonisten. Das ist ganz einfach, eine ganz einfache Spritze, kleine Nadel, einmal in der Woche, ich sage mal zur Belohnung nach dem Sonntagsfrühstück die Spritze.
Muss ich da auch auf die Kohlenhydrate achten?
Also auf die Kohlenhydrate muss man achten, zum einen, weil sie Kalorien haben, aber bei der Therapie nicht, weil sie sozusagen Hypoglykämie sicher ist. Nur bei Insulin brauchen wir wirklich die Kohlenhydratabschätzung, um eben sicher zu sein und das Risiko zu minimieren für Unterzuckerungen. Jetzt hast du aber mich angesprochen wegen der GLP-1-Spritze, Insulinspritze, SGLT2-Hämmer. Was haben wir eben gerade besprochen? Neue Moleküle wie Finrenon und das alles zur RAS-Blockade. Wichtiges Thema. Soll ich nur den Eindruck vermitteln, als Betroffene und oder Menschen mit Interesse an Diabetes mellitus, dass das, was wir am Anfang empfohlen haben, Eiweißausscheidung, EGFR, Risikofaktoren, nicht nur, ich wiederhole es, Interesse ist, sondern direkte therapeutische Konsequenzen hat. Und deswegen ein bisschen, Julia, natürlich auch die Frage, ist das denn, heißt das, dass ich jetzt überhaupt keine, ich nenne das mal therapeutischen Lebensstilmodifikationen mehr machen muss? Oder ist das ein Add-on, aber eben, weil es untersucht ist, sollte man beides verfolgen?
Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall ein Add-on. Also der Grundsatz all unserer Therapie ist immer ein gesunder Lebensstil. Das ist, glaube ich, nirgendwo wichtiger als beim Diabetes mellitus. Und gerade beim Diabetes mellitus, was steht da im Vordergrund? Wir sollten uns gesund ernähren. Was bedeutet das? Je nachdem, ein bisschen für jeden auch was anderes. Aber ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, das sollte eine ballaststoffreiche Ernährung sein. Das sollte eine Ernährung sein, die auch ausreichend Protein mitbringt, also ausreichend Eiweiße. Und die sollte insgesamt so schnell verstoffwechselbare Zucker, wie zum Beispiel wir so gerne in unseren ganzen Softdrinks drin haben, und die ganzen weißen Mehle, sowas sollten wir versuchen, ein bisschen einzudämmen, ein bisschen zu reduzieren. Wir sollten unbedingt auf regelmäßige Bewegung achten. Und Dirk, ich weiß nicht, ob du die Leitlinien dazu gelesen hast, aber mich hat es erstmal erschreckt. Wir empfehlen 5-mal die Woche 30 Minuten lang moderaten Sport. Ich schaffe das meistens. Schaffst du das?
Also vielen Dank, ich schaffe es nicht. Aber das Wichtige ist, dass nur eine Orientierung. Jeder Schritt zählt. Das steht auch in der Leitlinie drin. Das heißt, Sport umgezogen und zum Schwitzen kommen ist was anderes. Aber einfach erhöhen Sie täglich die Bewegung. Und das ist auch ein bisschen, was hinter den 10.000 Schritten liegt. Also ein Ausmaß an Belastung. Aber wir sagen ganz praktisch, jeder Schritt zählt. Also nicht nur Sport machen, aber deswegen beantworte ich die Frage, Julia, ich versuche jeden Tag Bewegung zu machen. Das heißt, mal den Fahrstuhl meiden oder auch eine U-Bahn-Station kann man mal zu Fuß gehen, wenn man Zeit hat. Jetzt ist die Thema bei Bewegung aber auch und bei der Kalorienkontrolle. Lass mich vielleicht jetzt aufgrund der Zeit nochmal ein paar Regeln oder Pi mal Daumen-Regeln zusammenfassen, die ich so häufig in der Sprechstunde gefragt werden, nämlich zum Thema Gewichtsreduktion. Also das Erste ist, oh Wunder, ich weiß, es ist schwer, Gewicht abzunehmen. Und ich weiß, bei manchen geht es einfacher und bei manchen schwerer. Aber eigentlich nimmt jeder Mensch ab, das ist ein Naturgesetz, wenn die Energie, die zugeführt wird, geringer ist als die, die verbraucht wird. Natürlich gibt es da Unterschiede zwischen den Menschen, aber das muss man anpassen. Das Zweite ist, wenn man das verstanden hat, dann weiß man, auch wenn es schwer ist, ja, jeder Mensch nimmt ab, wenn das Gleichgewicht entsprechend eben angepasst ist. Und dann ist mir wichtig, es kursieren immer völlig irrwitzige Zielvorstellungen. Also, Sie nehmen nicht zwischen Weihnachten und Neujahr alleine zu, sondern in aller Regel zwischen Neujahr und Weihnachten. Also es sind langsame Prozesse und deswegen ist auch das Abnehmen ein langsamer Prozess. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir Wasser verlieren, sondern Substanz. Wenn man jetzt versteht, dass alleine 100 Gramm Fett ungefähr 900 Kilokalorien entsprechen und wenn Sie alleine eine Woche lang jeden Tag, und das ist viel, eine Differenz haben von 900 Kilokalorien, dann nehmen Sie erst circa 500 Gramm bis 700 Gramm Gewicht ab. Das heißt, eine Pfund Gewichtsreduktion in der Woche ist nicht Frust, ist nicht Versagen, sondern ist die Goldmedaille. Das ist ein Riesenerfolg. Und in der Tat auch 1 bis 2 Kilo pro Monat. Und ich sage ganz klar auch 1 Kilogramm pro Monat ist erstens kein zusätzliches Kilo, sondern Sie haben es abgenommen. Und auch das, wenn man das langfristig durchhält, ist ein Riesenerfolg. Also kein Frust, positiv, mehr ist kaum drin. Und deswegen muss man sich realistische Ziele stecken. Und deswegen ist natürlich auch die Bewegung so wichtig, Julia, weil beim Abnehmen verlieren wir auch etwas Muskelmasse. Und jede Bewegung trainiert natürlich den Muskel. Und jetzt geht es nicht um das Sixpack, aber die Muskelmasse bestimmt im Wesentlichen auch den Energiebedarf über 24 Stunden. Das heißt, man hält auch den Energieverbrauch hoch, selbst wenn man nicht ununterbrochen läuft oder Sport macht. Okay, das heißt, langsam abnehmen. Sie sind auch nicht dick geworden in 3 Tagen. Wir müssen ein langfristiges Ziel machen, realistische Ziele, positiv bewerten. Und ich freue mich über jeden Patienten, der sagt, er hätte in den letzten 2, 3, 4 Wochen 1 Kilogramm Gewicht reduziert. Das ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben wir so viel die Betroffenen, Julia, angesprochen. Was ist deine Empfehlung? Vielleicht hört uns ja auch die ein oder andere Ärztin oder Arzt zu. Was ist deine Empfehlung an die?
Also, was ist meine Empfehlung an die Ärzte? Meine Empfehlung an die Ärzte ist in erster Linie, wir sollten uns wirklich Gedanken auch machen, aktiv Gedanken machen um das Herz-Kreislauf-Risiko unserer Patienten. Das bedeutet eben nicht nach dem Bauchgefühl einschätzen, oh, Erich hat ein hohes oder doch gar nicht so hohes Risiko und der Blutdruck wird schon in Ordnung sein, sondern ich glaube, wir sollten uns wirklich zu Herzen nehmen. Wir sollten die Tools, die wir haben, wie diese Risikokalkulatoren, dieses SCORE2-Diabetes, die sollten wir einsetzen. Und die sollten wir auch nicht einmal einsetzen, wenn wir unseren Patienten das erste Mal sehen, sondern ich glaube, die sollten wir jährlich einsetzen, wenn wir unsere Patienten sehen. Und alles, was danach kommt, ja, das ist irgendwie Kochen nach Rezeptbuch. Ne? Also wir haben unsere Zielwerte, die sind für das Risiko ganz klar festgelegt. Und die sollten wir wirklich versuchen zu erreichen. Ob das jetzt mit oder auf jeden Fall mit Unterstützung des Lebensstils unserer Patienten ist, die sollten wir dahingehend gut beraten. Aber für die meisten, wenn es schon so weit gekommen ist, dass wir eine Diabetes haben und das Risiko eben erhöht ist, müssen wir unsere Patienten schon mit einer medikamentösen Therapie auch unterstützen. Und ich glaube, das müssen wir auch entsprechend formulieren, dass man das dem Patienten auch nicht alleine aufbürden sollte, sondern er braucht ein bisschen Unterstützung mit Hilfe von ein paar Tabletten. Das ist schon so. Und da tut man sich ganz im Gegenteil, da tut man sich nichts Schlechtes mit der ganzen Chemie, sondern da ist die Datenlage und die Jahrzehnte an wissenschaftlicher Arbeit so klar, da wissen wir ganz im Gegenteil. Damit können wir wirklich nicht nur Herz-Kreislauf-Ereignisse verhindern, sondern wir können das Leben verlängern unserer Patienten und das Leben vor allem mit einer guten Lebensqualität verlängern. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn Sie Patient mit Diabetes sind, dann fragen Sie doch das nächste Mal nochmal nach, wie hoch Ihr Risiko ist. Und scheuen Sie sich auch nicht, nochmal nachzufragen, ob es da nicht mittlerweile neue Medikamente gibt, die für Sie vielleicht in Frage kommen.
Vielen Dank, Julia. Jetzt kommen wir langsam zu Ende und mir hat das hier in Aachen mit Julia, wie immer, wir reden da stündlich und tagtäglich drüber, viel, viel Freude gemacht. Ich hoffe, Sie haben auch das eine oder andere mitgenommen und deswegen lassen Sie mich auch im Namen von Frau Dr. Brandt einmal zusammenfassen mit relativ einfachen 3 Statements. Wenn der Patient oder Sie als Patientin durch die Tür kommen beim Arzt, dann sollte klar sein, ob Sie bereits eine manifeste Herz- oder Nierenerkrankungen haben. Warum? Weil, wenn ja, dann völlig unabhängig von ihrer derzeitigen Stoffwechselbehandlung oder Stoffwechseleinstellung gibt es gut belegte Therapiestrategien, die Sie erhalten sollten und mit Ihrem Arzt besprechen. Sprechen Sie ihn an. Wenn Sie keine Herz-Nierenerkrankung bekanntermaßen haben, dann hat Frau Dr. Brandsiel vorgestellt, dann müssen wir das Risiko abschätzen. Das war Schlagwort Score 2 Diabetes. Und wir haben Ihnen empfohlen, heute Abend beim Abendtisch einfach die App aufzurufen, einmal durchzuspielen. Und natürlich dann, falls etwas auffällig ist, ganz konsequent die Risikofaktoren zu adressieren, einzustellen. Und das betrifft eben nicht allein den Blutzucker, sondern auch den arteriellen Blutdruck und insbesondere auch ein bisschen das vergessene Kind, die Lipide. Und bei den Lipiden unterscheiden wir zwischen den Neutralfetten, da kann ich nur sagen, Gewichtsreduktion, kein Alkohol und den Blutzucker gut einstellen. Der Treiber des Herz-Kreislauf-Risikos ist aber das LDL-Cholesterin. Das geht in aller Regel nur in die Bereiche, wo wir sie haben wollen, mit einer medikamentösen, ich sage es mal, Unterstützung. Auch das muss adressiert werden, um das Risiko zu senken. Wenn wir das alles so tun, das wissen wir auch aus großen, großen Studien, dass wir das Herz-Kreislauf-Risiko bei den Menschen mit Diabetes mellitus dann deutlich, deutlich reduzieren können. Ich sage nicht normalisieren, weil wir wissen bis heute nicht, warum Menschen mit Diabetes mellitus ein weiterhin immer circa erhöhtes, die Daumenregel hatte ich Ihnen gesagt, zweifach höheres Risiko haben, umso mehr die Motivation, alles, was man beeinflussen kann, gut einzustellen. Wir hoffen, dass Sie was mitgenommen haben, Julia. Ich glaube, dass die Kernbotschaften sind klar und haben Sie einen schönen noch Nachmittag, Abend und vergessen Sie nicht, den Score 2 Diabetes auf Ihrem Handy einzustellen. Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.